offizielle Löwen-Podcast mit interessanten Gästen rund um Münchens große Liebe. Von echten Löwen für echte Löwen. Das Wohnzimmergespräch von der Grünwalder Straße. Und Gastgeber ist Jan Mauersberger.
Und damit ein herzliches Willkommen zur ersten Folge des offiziellen Löwen-Podcasts. Ich freue mich sehr auf dieses neue Projekt. Und vor allem freue ich mich aber auch auf die tollen, spannenden Gäste rund um Münchens große Liebe. Eines ist sowieso sicher, rund um den TSV ist es nie langweilig. Es gibt viele Meinungen und damit auch sehr viele interessante Persönlichkeiten und Menschen. Und genau diese möchten wir nach und nach gerne in diesen Podcast einladen und euch vorstellen. Wie oft wir ausstrahlen, das ist noch ein kleines Geheimnis. Und ich würde euch vorschlagen, abonniert einfach direkt diesen neuen Podcast, damit ihr keine Folge verpasst. Und gerade zu Beginn haben wir einen absoluten Hochkaräter eingeladen. Wer das ist, das hört ihr jetzt.
Schon 2004 war er einmal bei den Löwen. Empathie ist für ihn der Schlüssel zum Erfolg. Er ist ein Mann, der immer aus dem Herzen heraus entscheidet. Der Weißwurst-Äquator ist für ihn kein Mythos. Heute zu Gast unser Cheftrainer Michael Köllner.
Genau, herzlich willkommen.
Ja, herzlich willkommen. Vielen Dank für die Einladung. Freut mich.
Ja, wir haben ja gesagt, der Podcast soll den Menschen hinter dem Profi oder der Person, die im Umfeld des TSV 1860 steht, vorstellen. Was für ein Mensch ist Michael Köllner?
Eine rhetorische Frage, keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ja, ich hoffe, dass ich so rüberkomme, so wie die Leute mich am Ende haben wollen. Und ich denke, als Trainer bei einem Verein wollen die, dass ein Trainer ja alles für den Verein gibt, erfolgreich ist. Und ja, sich mit dem Verein identifiziert. Und das hoffe ich, dass, wenn mal der letzte Tag bei 60 München geschlagen hat, ich hoffe, der ist noch lange weg, dass das die Leute am Ende mal sagen von mir.
Jetzt hat es so gut angefangen. Also ich glaube nicht, dass wir jetzt über einen letzten Tag reden sollten. Ich habe mich mal umgehört und habe da zwei interessante Stimmen gehört.
Den Michael Köllner, den zeichnet vor allem seine Menschlichkeit aus. Er sucht mit jedem, und das ist das Besondere daran, dass er wirklich mit jedem die Einzelgespräche führt und viel mit denen redet, über private Dinge auch, nicht nur über sportliche. Und in der Kabine bringt er auch den einen oder anderen Spruch oder macht einen Witz. Der kommt zwar nur bei der Hälfte der Mannschaft an, weil ihn die andere Hälfte nicht versteht. Und das ist meiner Meinung nach sehr, sehr witzig.
Das war Markus Zierls, hat er dich ganz gut getroffen?
Ich glaube schon, dass mich gut getroffen auf jeden Fall, aber ich glaube, dass mich schon jeder versteht.
Und ich habe noch eine zweite Stimme, und zwar von Monika Morsek, unserer Teamärztin.
Die Eigenschaft, die mir spontan am ehesten einfällt, ist, dass er für jegliche Situation, sei sie noch so schwer, entweder eine Geschichte, ein Gedicht oder einen Spruch parat hat, der zum einen sehr motivierend ist und bei Bedarf, je nach Situation, aber auch gut zum Nachdenken anregen kann.
Boah. Schon ja, tolles Zitat.
Im Trainingslager habe ich mitbekommen, habt ihr einen Film angeschaut. Da ging es nicht wirklich um irgendwie Action oder um irgendein anderes Thema, sondern tatsächlich, es war so ein versteckter Motivationsfilm, aber auch ein Film, bei dem man irgendwo überleben muss. War das bewusst oder habe ich da jetzt zu viel hineininterpretiert oder was war deine Überlegung damals?
Ja gut, im Trainingslager hast du natürlich immer die Möglichkeit, dass die Mannschaft zusammen ist. Und ich denke, das ist ja im normalen Trainingsbetrieb eher schwierig, weil ja doch jeder dann wieder ja nach dem Training versucht, seinen eigenen Rhythmus zu finden, dann immer nach Hause gehen will. Und ich denke, im Trainingslager ist die Möglichkeit gegeben, ja ein paar Impulse zu setzen, die sicherlich jetzt in die eine Richtung natürlich geht, zu überleben. Ich denke, das ist passender als, glaube ich, zu der aktuellen Zeit. Da geht es ja auch für viele ums Überleben. Aber natürlich auch trotzdem, dass man sich ja an Lebensgeschichten, und das ist also nichts ja irgendwo fantasierte Geschichte, sondern an der Lebensgeschichte von irgendeinem Menschen, kann man immer viel rausziehen und kann für sich ja, denke ich, den einen oder anderen Impuls ja für sich aufnehmen. Und war eigentlich das Wichtigste für uns selber, glaube ich, wichtig ist, als Gruppe gut zu harmonieren, gut zu arbeiten, aber trotzdem ein Ziel vor Augen zu haben, aber trotzdem das Übergeordnete nicht zu vergessen. Und ich denke, ja, Fußball ist sicherlich wichtig, aber da steht trotzdem bei die sollte trotzdem die Familie und das eigene Leben und ja, das persönliche Glück sollte trotzdem über dem Fußball stehen. Und in dem Film, glaube ich, haben wir viele Komponenten, glaube ich, gut verbinden können. Und ja, und hoffentlich die Mannschaft da so wie die nächsten Wochen und Monate in unserem Zusammenleben, dass man immer wieder mal auf den Film ein bisschen wieder Bezug nimmt und die Spieler dann hin und wieder vielleicht den Film immer wieder mal so im Hinterkopf haben.
Für die Fans, wie ist der Titel von dem Film?
Unbroken, ist ein Film also über einen italienischen Auswanderer nach Amerika, der einen großen Traum gehabt hat, sehr spät eigentlich zum Laufen gekommen ist, zum Mittelstreckenlauf vorher geraucht hat, getrunken hat als Jugendlicher, also und dann trotzdem aber das Laufen entdeckt hat und in dem Laufen gemerkt hat, dass er eigentlich da Weltspitze werden kann und nahm dann an den ersten Olympischen Spielen in Berlin teil und die dann ja unter dem Zeichen des Nationalismus gestanden ist und dann zur nächsten Olympiade in Tokio, leider die Olympiade ausgefallen, konnte nicht teilnehmen und wäre dann auf dem höchsten Punkt gewesen, ist aber dann in den Krieg gezogen. Die japanischen Kriegsgenossenschaft hat er dann praktisch den getroffen, den damals sein Konkurrent in Berlin war, beim Laufen. Ja, und dann ist er praktisch ziemlich übel mitgespielt worden in der Gefangenschaft, hat also viel aushalten müssen von seinem Konkurrenten, der Lagerleiter war. Ja, und dann irgendwann ist der Krieger dann zu Ende gewesen er hat dann dem, der praktisch eben die größte Schmerzen und das größte Leid in seinem Leben zugefügt hat, hat er verziehen nach Ende. Und hat sich dann mit 80 Jahren seinen Wunsch dann nochmal und seinen Traum nochmal erfüllt, also dass er dann in Tokio nochmal gelaufen ist. Sehr bewegender Film und vor allem ist eine reale Geschichte, also nichts Erfundenes und schon beeindruckender, vor allen Dingen auch, was ein Mensch aushalten kann. Von dem her habe ich gesagt, ist das, glaube ich, auch, kann man viele Parallelen trotzdem für einen Profisport erzielen, da muss man auch viel aushalten, da muss man viel mal durchstehen und auch wenn es ums eigene Leben geht, aber trotzdem muss man im Fußball viel bringen, man muss viel aushalten und deswegen war die Geschichte, glaube ich, auch für jeden trotzdem beeindruckend und das ist ja nachdenklich.
Bevor wir mal auf deinen eigenen persönlichen Werdegang gehen, du warst 2004 schon mal in München und auch bei den Löwen. Wie war das damals? Wie kam es dazu?
Ja, ich habe einen Fußballlehrer, ist ein Praktikum vorgeschrieben. Ich habe damals viel Kontakt mit Ernst Tanner gehabt, der damals Leiter Nachwuchsleistungszentrum bei 60 war. Und der hat mir von sich aus angeboten, sagt, er würde sich freuen, wenn ich das mein Praktikum bei 60 machen würde. Ja, und dann habe ich so überlegt und ja gut, wenn einer sich schon freut darüber, dass man irgendwo hingehen darf und man muss sich nicht anbieten, bin ich dem natürlich nachgekommen und habe mich gefreut, dass ich das Praktikum bei 60 machen darf. Ja, und so war ich dann schon 2004 einmal für einige Wochen bei 60 München.
Ich habe mal nachgeschaut. Es gab 2004 vier Trainer. Falco Götz, Gerald Fahnenburg, Rudi Bommer und Rainer Maurer. Bei wem war es denn?
Ja, ich war noch in der Endphase bei Rudi Bommer da. Aber das war dann schon so, dass das ja alles sehr gespannt war, angespannt war. Und dann hat mir eigentlich dann Ernst Tanner empfohlen, ob ich nicht die Hospitation bei der U21 machen möchte. Und da war Alfons Hiegel Trainer. Ja, so habe ich dann Alfons kennengelernt, mit dem ich heute immer noch viel Kontakt habe. Dann habe ich dann zwar bei den Profis hin wieder mal rübergeschaut, aber es war trotzdem interessant, damals in dieser Regionalliga Süd, da hat damals 60 Amateure gespielt. Es war für mich halt vor allem dann trotzdem wesentlich besser, weil ich war voll integriert. Ich habe dann Teile vom Training übernommen und konnte praktisch da mehr Einblick finden, als jetzt halt, wenn ich irgendwo am Zaun stehe und schaue mir dann ein Profitraining mehr oder weniger von außen. Weil klar ist, wenn die sportliche schwierige Situation ist, dann öffnen sich ein Verein und ein Trainer natürlich auch nicht irgendeinem Hospitanten, sondern da muss man schauen, dass man alles dafür tut, dass man die Mannschaft eng zusammenhält und dann das nächste Spiel gewinnt.
Ja, lustig, dann haben wir uns damals auch schon mal gesehen. In 2004 bis 2006 habe ich auch in der Regionalliga Süd gespielt. Aber das muss jetzt hier nicht weiter vertieft werden. Du warst ja damals noch ein unbeschriebenes Blatt sozusagen. 15 Jahre später hat sich das geändert, gell? Da kam dann eines Abends der Anruf von Günter Gorenzel und der hat dich so ein bisschen auf den falschen Fuß erwischt oder zumindest in einer, wie er gesagt hat, entspannten Situation.
Ja, es war schon, so habe ich mit dem Anruf jetzt gerechnet. Das ist ja dann in der Phase, wo du keinen Verein hast, dann schon immer so, dass da ruft jetzt nicht jeden Tag fünfmal einer an und fragt, ob es bei dem Verein und bei dem, sondern es ist eher dann immer grundsätzlich überraschend oder du wirst jetzt vorbereitet, es könnte sein, dass sich der Verein mal bei dem meldet und 60 war jetzt eigentlich aus dem heiteren Himmel heraus, also ich habe abends Champions League geguckt am Fernseher und dann habe ich die Nummer gesehen, habe die Nummer wieder abgespeichert gehabt, konnte jetzt Günter Gorenzel eigentlich nur als Trainer Konkurrent mehr oder weniger, wie er damals bei 60 die Jugend gemacht und ich bei Greuther Fürth Jugendtrainer war. Da haben wir uns dann ein, zwei Mal auf dem Platz zusammen uns da begegnet mit der U17. Da haben wir gedacht, das geht trotzdem mal hin, weil normalerweise gehe ich jetzt nicht bei jeder Nummer, die ich nicht kenne, gehe ich dann ans Telefon. Und ja, und da waren Günter Gorenz, der 60 Münchner, hat mir dann das mitgeteilt, dass Dani Birovka zurückgetreten ist. Ob ich mir das vorstellen kann, bei 60 Trainer werden zu wollen.
Wie lange habt ihr denn telefoniert?
Ich glaube, das war dann ein Gespräch vor halben, dreiviertel Stunde. Also sind dann schon die Situation, also mich interessiert dann in erster Moment einmal, so wie der Verein momentan sich das also mit mir grundsätzlich vorstellt. Und dann ein paar Dinge und dann haben wir uns dann nächsten Tag nochmal telefoniert und zwei Tage später dann in München getroffen. Es muss dann trotzdem relativ schnell gehen und das ist ja meistens dann so, wenn während der Saison ein Trainerwechsel vollzogen wird, dann hat man nicht vier Wochen Zeit zu überlegen und nachzudenken, es ist jetzt halt, Situation auszuloten, sondern da geht es dann doch relativ zackig zu. Es ist wichtig dann, dass man sich auch noch kennenlernt, sowohl die Vereinsseite, also ich für mich als Trainer die Seite des Vereins ein Stück weit kennenlerne und natürlich jetzt Günter Gorenz als verantwortlichen Verein natürlich auch den Trainer, den eventuell neuen Trainer kennenlernen will und dann, dass man dann trotzdem dann für sich erkennt, ist das eine realistische Möglichkeit, eine Option oder nicht.
Wann geht ein Trainer, der ja irgendwo auch für die Spieler ein Vorbild sein soll, ins Bett? Wann gibt es da einen Zapfenstreich für den Trainer Michael Kölner?
Ja, ich habe schon einen sehr strukturierten Tagesablauf. Also ich jetzt mit der Zeitumstellung geht es jetzt wieder, ich stehe schon relativ früh auf. Also ich bin normalerweise so um 7 spätestens wach und versuche dann einmal so 8:30, 9 spätestens im Büro zu sein. Und genauso endet dann natürlich relativ früh am Abend. Also wie gesagt, um 10:30 ging ja bei mir die Lichter aus. Zum Leidwesen meiner Frau, die dann immer dann, wenn du dann immer im Wohnzimmer einschläfst, so dein erstes Nickerchen so beim Fernseher macht. Das kommt dann nicht so gut an, aber da ist der Tag dann auch lang, wenn man früh anfängt und vor allem den ganzen Tag dann auch beschäftigt ist. Aber das ist grundsätzlich so, ist egal, ob ich jetzt keinen Job gehabt habe, ist für mich trotzdem das Leben eigentlich immer identisch. Relativ früh aufstehen, versuche früh immer eine Stunde zu laufen und dann zum Arbeiten zu beginnen. Bei 60 jetzt geht es nicht immer, weil wie gesagt, die Stunde laufen, auch mal, wenn man zweimal Training hat, gar nicht möglich ist. Aber wie gesagt, so ist der Tagesablauf.
Also in der Hinsicht bist du natürlich auch ein Vorbild. Du hältst auch Vorträge. Einen Vortrag durfte ich selber mitverfolgen, damals im Dezember bei der Stiftung Chirurgie, als du auch über Verletzungsprävention gesprochen hast. Und da war ja auch ausreichend Schlaf für die Profis ein wichtiger Baustein.
Ja, ich glaube, Schlaf ist elementar. Also wie gesagt, der Schlaf repariert vieles. Sowohl manchmal von deinen Gedanken, aber vor allen Dingen an deinen Körper. Und denk an Spieler, der im Schlafbereich schlecht unterwegs ist, der wird irgendwann auch in der Leistung auf dem Platz nachlassen. Deswegen ist schon für mich auch wichtig, dass die Spieler ausreichend schlafen, vor allem einen guten Schlaf haben und nicht vom Fernseher einschlafen, Handy und alle sonstigen Quellen ausschalten und da einfach dann einen ruhigen, guten Schlaf finden und auch dann mit wenig Stress am Ende ins Bett gehen.
Hören wir uns mal was an, was du bei der Vorstellungs-PK gesagt hast.
Ich mach nur Sachen, das war schon immer so in meinem Leben, da war ich richtig Bock.
Was macht Michael Kölner denn neben dem Arbeiten und neben Fußball?
Ja, Familie. Also deswegen ist, wie gesagt, die Zeit jetzt für mich nicht so schwierig. Wir finden dann jetzt in der Familie näher zusammen, weil wir waren schon vorher nah zusammen. Ich habe eigentlich, wie gesagt, für mich ist Laufen wichtig. Das ist für mich das A und O. Dass ich jetzt auch solche Krisen durchstehe. Also ich möchte nie in so eine Risikogruppe immer reingeraten, dass mein Immunsystem gut in Ordnung ist. Und vor allem für einen Profitrainer, glaube ich, ist es auch wichtig, eine gute Konzentration zu haben. Und das Laufen, der Ausdauerlauf schärft das Thema und bringt dich in dem Thema auch dann, settelt dich für das Spiel am Ende auch und für das Training. Und ansonsten, ich lese gerne. Also ich lese gerne Krimis. Habe jetzt, glaube ich, alle Krimis von Inge Lünig und die hier in München Krimis schreibt. Jetzt hat einer fehlt mir noch, dann habe ich alle ihre Krimis durchgelesen. In den letzten Tagen konnte ich noch ein paar wieder aufholen. Wie gesagt, lese gerne Krimis oder grundsätzlich lese ich gerne. Und ansonsten verbringe ich grundsätzlich die meiste Zeit mit meiner Familie.
Du hast eine feste Lebenspartnerin. Wie lange seid ihr schon zusammen? Verheiratet bist du ja nicht.
Nee. Ja, wird vielleicht irgendwann mal kommen, aber wie gesagt, wir leben so glücklich zusammen und schon weit über 10 Jahre. Und ja, meine Frau hat 2 Kinder und sind gefühlt auch wie meine eigenen Kinder. Und von dem her, wie gesagt, auch wenn sie jetzt schon mittlerweile schon älter geworden sind, sind jetzt schon beides junge Männer mit 24 und 21, haben wir einfach trotzdem ein gutes Leben zu Hause. Und das, glaube ich, ist ja die Basis für alles, dass du zu Hause einfach deinen Rückzugsort hast, dass du da irgendwo Energie sammeln kannst. Vor allem jetzt für so einen stressigen Job wie Profitrainer brauchst du alle Energie dafür und wie gesagt, du brauchst da Rückhalt und das erfahre ich zu Hause und da bin ich ja sehr glücklich drüber.
Ich wollte gerade fragen, wo ist denn zu Hause?
Ja, momentan ist das Zuhause dreigeteilt, also unser eigentlicher Wohnsitz ist in Regensburg und sind, wie gesagt, haben wir aber in München vor ein paar Jahren mal 5 Jahre gelebt und haben aber jetzt natürlich zu der Zeit, wo ich bei Nürnberg Trainer war, sind wir alle nach Nürnberg gezogen und pendeln momentan so zwischen den 3 Orten, zwischen 3 wunderschönen Städten. Also mir gefällt München gut, gefällt Nürnberg gut und Regensburg vor allen Dingen auch gut. Und ja, sind aber jetzt aktuell dabei, den Wohnsitz in Regensburg, in Nürnberg aufzulösen und sind momentan ja im Umzugsstress ein Stück weit. Wohnung putzen, die neue, und dann wird irgendwann Ende April dann die Möbel von A nach B transportiert, von Nürnberg nach München und dann sind wir Ende April dann komplett in München.
Und welches Viertel in München hast du dir ausgesucht oder habt ihr euch ausgesucht?
Ja, Giesing, Hallaching. Ich habe vorher in Hallaching gewohnt, das war klar. Also ich mag keine langen Entfernungen zum Training. Ich mag kurze Wege und ich mag am besten mit dem Radl hinfahren oder zu Fuß manchmal gehen. Und so bin ich nach dem Spiel auch gern vom Grünwalder Stadion zu Fuß oder eigentlich immer zu Fuß ans Trainingsgelände gehe. Das tut gut und wie gesagt, und ich will auch immer so ein bisschen den Puls der Zeit um und 60 lebt, glaube ich, schon sehr stark in Giesing. Da pocht das Herz und von dem her bin ich froh, dass wir hier jetzt eine schöne Wohnung gefunden haben und uns hier die nächste Zeit dann auch hier uns sesshaft werden.
Und wenn du Sport machst oder wenn du auch zum Training dann läufst oder radelst, was machst du? Überlegst du einfach, bereitest du den Trainingstag vor, hörst du einen Podcast vielleicht sogar oder wie verbringst du da die Zeit?
Ja, meistens laufe ich mit meiner Frau und dann, glaube ich, all die Dinge, die so mir schwerfallen in einem Gespräch so zu Hause, im Esszimmer oder auf der Couch, die fallen mir beim Laufen leichter, einfach die Familie zu diskutieren, was machen wir jetzt am nächsten Tag, wie war der gestrige Tag, was haben die Kinder vor, was müssen wir da machen, Erziehung, all die Themen und natürlich auch unser eigenes Zusammenleben, auch was bewegt uns momentan. Und meine Frau liest dann eher so die Tagespresse, dann gehe ich da ein bisschen so ein Update, was das betrifft und auch so, was die nächsten Tage auf uns zukommen wird. Wenn ich alleine laufe, ist es ein bisschen anders, da höre ich Musik. Manchmal ein Lied in einer Endlosschleife, weil es mich dann zum Nachdenken ganz gut eigentlich so begleitet, wenn immer ein neues Lied kommt, weil dann ist es so im Hintergrund, der Laufschritt bleibt dann trotzdem immer gleich, man wechselt dann nicht immer gefühlt mit dem Rhythmus des Liedes und dann wird man immer zu schnell und dann wieder zu langsam, so da muss so ein Tempo und dann laufe ich schon gerne einmal 1,5-2 Stunden so zum Joggen, weil ich dann und dann kommen mir eigentlich die besten Ideen, so wir müssen so die nächsten Themen angehen, Gespräche mit Spielern, welche Inhalte willst du in der Zukunft ersetzen, also außerhalb des Fußballs, und das fällt mir am besten immer beim Laufen ein.
Gespräche mit Spielern hast du jetzt gerade angesprochen, das hat ja auch Markus Zier schon gesagt. Ich habe noch mal etwas vorbereitet.
Ich bin der Trainer für alle, ich bin der Trainer der 60er.
Bist du wirklich so empathisch, das haben wir auch gerade eben schon in der Einleitung gehört, dass du versuchst, dich so in die Spieler hineinzuhören, dass es jedem gut geht? Ist das wirklich dein Schlüssel zum Erfolg? Haben wir dich da richtig charakterisiert?
Ja, ich hoffe, dass so ist. Also ich glaube, dass man darf jetzt nicht bloß den Spieler sehen, sondern muss am Ende arbeite ich ja mit Menschen. Und ich glaube, einen Menschen auf einen Spieler zu reduzieren, das ist das für mich schon ein No-Go. Und das finde ich auch dem Menschen jetzt auch unwürdig gegenüber. Sondern ich versuche schon auch komplette Menschen von mir zu sehen und versuche auch, wenn es möglich ist, jemanden zu unterstützen und zu helfen. Und beim einen, der braucht was, der andere braucht das nicht, dann ist es auch gut. Aber ich versuche schon auch jeden Menschen kennenzulernen. Und dann natürlich auch ihn so zu helfen, damit er am Ende, und das glaube ich das Wichtigste, seinen Job am besten ausüben kann und natürlich aber auch sich in seiner Persönlichkeit ein Stück weit weiterentwickelt. Und das hoffe ich auch bei mir, dass dieser Prozess auch nicht abgeschlossen ist, sondern dass er ständig weitergeht. Und so versuche ich auch meine Spieler da immer wieder ein bisschen Input zu liefern, dass wir über bestimmte Dinge immer nachdenken, das in unserer Gesellschaft passiert, das in unserer Welt passiert, war in seinem eigenen Kosmos vielleicht passiert. Und ja, und da ist es natürlich dann schon so, da musst du auf die Spieler zugehen, musst du ja einen dauerhaften Kontakt halten, damit du das am Ende auch, diesen Auftrag auch oder diese Art von Spieler- oder Menschenführung oder Mannschaftsführung auch gerecht wirst.
Du hast gesagt, du bist ein Trainer für alle 60er. Das habe ich auch direkt erleben dürfen. Tatsächlich, unsere erste Begegnung war, als du mit Günter Brandl, deinem Co-Trainer, durchs Gebäude gegangen bist und wir haben uns im Büro von unserem Vermarkter Infront das erste Mal die Hand geschüttelt. Du gehst wirklich auf alle zu, auch beim ersten Auftritt, beim ersten öffentlichen Auftritt, beim Benefizabend mit Michael Altinger warst du auch sehr präsent, hast da wirklich direkt dich vorgestellt. Ist das so dein Erfolgsrezept?
Ja, weiß ich nicht, aber ich glaube, ich frage mich oft immer, was ist ein Verein? Ist ein Verein ein Logo? Ist es die Historie? Ich glaube, nein, ein Verein machen die Leute aus, die in dem Verein aktiv sind, die den Verein erleben. Und das ist sicherlich Mitarbeiter, das ist das Erste, das ist eine Mannschaft, das ist der Verein. Das sind aber alle Mitarbeiter, die alles dafür tun, dass der Verein ja, sein Tagesgeschäft erledigen kann. Und das sind, ob das jetzt halt unser Vermarkter ist, ob das jetzt halt die Leute in der Geschäftsstelle sind. Und natürlich macht aber den Verein auch unsere Sponsoren aus und unsere Fans aus. Und ich glaube, und deswegen ist es für mich wichtig, auch die Leute kennenzulernen, die den Verein am Ende ausmachen. Und das ist für mich die Herzschlagader des Vereins, sind genau dieser Personenkreis. Und da musst du natürlich als Trainer, glaube ich, ist es eine Verpflichtung, dass du ja auf die Leute zugehst, dass du ja die, wo den Verein am Ende repräsentieren, ein Stück weit auch, am Ende den Verein ausmachen, dass du ja mit denen immer in Kontakt stehst. Und von dem her freue ich mich immer, wenn es ja unterschiedliche Gegebenheiten oder Möglichkeiten gibt, so wie damals jetzt dieser Benefizabend, wo Sponsoren, Fans, Mitarbeiter des Vereins alle da waren, wo ich auch von Michael Altinger ein bisschen mein Fett wegbekommen habe, gleich zum Einstieg gestellt worden bin. Aber mit viel Humor, und ich glaube, das ist wichtig auch, dass man ja mit den Leuten auch ins Gespräch kommt. Die Leute wollen wissen, was macht die Profimannschaft, das ist das Aushängeschild des Vereins, was macht der neue Trainer, wie denkt der? Und deswegen, wie gesagt, da muss man, glaube ich, sicher in dem Punkt öffnen und auf die Leute ja zugehen.
Ich glaube, wenn Michael Altinger heute diesen Benefizabend nochmal halten würde, beziehungsweise seinen Vortrag da halten würde, ich glaube, er wäre sprachlos über Michael Kölner, oder? Nach der Zeit, die wir jetzt seit November haben, war sehr erfolgreich, oder?
Ja, natürlich können wir zufrieden sein mit der Entwicklung. Wissen wir, dass schon noch ein Riesenweg vor uns liegt da. Aber ich glaube, wichtig war, dass wir die Situation jetzt im November, dass wir das gut bewältigt haben, dass die Mannschaft auch mich gut angenommen hat als Trainer, dass ich trotzdem relativ schnell meine Ideen der Mannschaft vermitteln konnte. Und dass wir, glaube ich, auch jetzt da einen richtig guten Fußball spielen, dass es ja die Leute freut, ins Stadion zu gehen, dass die Leute freut, uns am Fernseher zu sehen, dass die Leute es freut, wenn sie uns beim Training beobachten können. Alle Dinge, die momentan nicht so laufen und nicht möglich sind. Aber ich glaube, das Wichtigste ist, dass wir einfach jetzt auch ja, mit einem positiven Gefühl jetzt einfach auch in diese Zwangspause gehen konnten. Weil ich glaube, es wäre schon schwieriger gewesen, wenn jetzt wir mit ein paar Niederlagen auf Platz 15 oder 16 oder keine Ahnung, auf Platz 14 die Pause in die Pause gegangen wären. Sondern so gehen wir in die Pause mit der breiten Brust. Ich glaube, die Zukunft, die gehört uns ein Stück weit auch. Und wir können optimistisch in die Zukunft erblicken. Und ich glaube, dass der Verein jetzt auch aufgrund der sportlichen jüngsten Vergangenheit auch jetzt auch positiv in die Zukunft blicken kann. Und dass die Leute ja, glaube ich, außenrum voll zu 60 stehen. Und das, glaube ich, wird am Ende wichtig sein, dass die Leute weiterhin voll zu 60 stehen, dass sie sich auch weiterhin mit dem Verein hundertprozentig identifizieren. Und dass wir als Mannschaft und ich als Trainer diesen Auftrag auch erfüllen können, dass wir jede Woche ja unser Bestes geben. Und ich glaube, egal ob du da mal gewinnst oder verlierst, zum Glück muss man nicht verlieren. Und ich hoffe, das dauert auch noch viele Monate, bis wir mal eine Niederlage hinnehmen müssen. Und dass wir aber trotzdem, dass jeder, der ins Stadion geht, das Gefühl hat, die tun ihr Bestes auf dem Platz. Und wir haben uns bestmöglich vorbereitet. Und ich glaube, das musst du jede Woche leisten. Und dann, glaube ich, ist der Fan und der Sponsoren und alle im Verein mit der Situation oder mit der Mannschaft und mit dem Trainer zufrieden.
Das Beste geben, das ist natürlich sowieso immer die oberste Prämisse. Gelingt nicht immer. Was war denn für dich das schlechteste Spiel?
Oh, Also das, ich war mit wenig Spielen zufrieden. So hört sich blöd an und das weiß die Mannschaft auch, weil ich schon auch versuche jetzt auch, sag mal, Zufriedenheit ist immer ein schwieriges Thema, mit welchem Spiel bist du zufrieden oder nicht? Ich glaube, du musst immer schauen, was ist die Mannschaft an dem Spieltag zu leisten imstande. Da spielen viele Faktoren eine Rolle, vor allem jetzt, wenn du als Trainer eine Mannschaft übernimmst, wie schnell können die deinen Fußball spielen. Wir haben, ja, glaube ich, schon eins erreicht, wir haben in fast allen Spielen konnten wir ans Limit gehen. Aber spielerisch und so ist schon viel Luft nach oben noch. Und wir müssen weiter an uns arbeiten. Aber ich glaube, zu den Zeitpunkten, zu den Spielen haben wir, glaube ich, das gemacht, was wir machen wollten. Wir haben uns bestmöglich vorbereitet und haben am Ende auch die Spiele, glaube ich, richtig gut gespielt. Aber um dauerhaft erfolgreich zu sein, müssen wir natürlich weiterhin an uns arbeiten, müssen weiter in unseren Weg gehen. Auch in der momentanen Pause müssen wir zu Hause arbeiten, das Maximum aus uns rausholen, damit, wenn es wieder auf den grünen Rasen geht, dass wir einfach wieder top vorbereitet sind. Und am Ende dann in der kurzen Vorbereitungsphase, bevor das die Spiele wieder losgehen, dass wir da bestmöglich wieder auf den Platz kommen.
Was war denn der emotionalste Moment bei 60 bislang?
Es gab schon viele. Also ich denke, ja, das ist das eigentlich, was schon die Zeit jetzt besonders macht. Irgendwie gefühlt ist das alles so, viele emotionale Höhepunkte haben sich irgendwo die Hand gegeben. Mein erstes Spiel gegen Bayern, Amateure, der Ausgleich. Zweiten Halbzeit das Spiel voll im Griff zu haben. Ich glaube, das war schon das erste Highlight. Dann natürlich unter Haching in der Nachspielzeit zu gewinnen mit Sascha Mölders sein Tor. Hat uns auch viel Energie und viel Kraft gegeben für die Wochen drauf. In Ingolstadt letztendlich auch trotzdem bei einer Top-Mannschaft zu punkten. Und die jüngsten Spiele, jetzt mal auch vor allen Dingen zu Hause gegen Chemnitz. Ich glaube ja auch zu Hause gegen Braunschweig, unser erstes Spiel nach der Winterpause. Das waren schon zwei richtig starke Auftritte und vor allem. Ich glaube, das Chemnitz-Spiel ist vielen noch in Erinnerung, wird jetzt auch so durch diese blöde Phase jetzt auch uns einfach auch durchbringen, auch, weil man immer wieder an dieses Spiel sich erinnern kann, mit diesem Nachspieltor durch Prinz Owusu. Ich glaube, da haben wir uns schon viel Energie nochmal geholt durch solche Spiele und ich hoffe, dass man wünscht sich als Trainer nicht unbedingt solche Spiele, weil es dann von den Nerven ja nicht unbedingt einfach ist, aber ich glaube, um die Mannschaft und den Verein noch stärker zusammenwachsen zu lassen, glaube ich, sind solche Spiele wichtig. Die sind so gefüllter Kit, um alles zusammenzubringen, weil ich glaube, wir wollen schon, und das ist ja unser Weg ist am Ende auch, wir wollen die Saison einfach stabil abschließen. Ja, das haben wir ja auf einem guten Weg dazu. Wir wollen aber irgendwann wieder in die zweite Liga zurückkehren und das ist unser Auftrag, das wissen wir alle und da müssen wir dann alles Basis dafür legen, dass wir das irgendwann mal schaffen.
Ja, Chemnitz war schon wirklich sehr emotional, auch für uns. Wir müssen das Format ja auch ein bisschen nutzen, um ein bisschen Eigenwerbung auch zu machen für das Löwenradio. Für die, die im Stadion waren und nicht hier an den Kopfhörern, möchte ich das nochmal für euch spielen.
Aber es gibt dann auch nochmal eine Ecke. Ecke Nummer 4 für die Löwen in der 92. Minute. Stefan Lex geht raus, bringt heute, glaube ich, seine erste Ecke rein. Vollversammlung am 5-Meter-Raum. Drei Löwen stehen draußen, sicher nach hinten ab. Lex mit dem rechten bringt er ihn rein. Kopfball! Tor! Owusu! Owusu! 4:3 für die Löwen! Unglaublich! Da schraubt er sich hoch und alle sind auf den Beinen. Alle laufen auf den Platz zu Owusu. 92. Minute und der köpft das Ding rein von Stefan Lex. Unglaubliche Szene da auf dem Platz. Die Ersatzspieler, ich glaube sogar Teammanager Fatih Aslan sehe ich da, der einmal komplett über den Platz ist. Co-Trainer Oli Bea ist da unterwegs. Owusu holt sich dann auch noch die Gelbe ab fürs Trikot ausziehen, aber vollkommen wurscht. 92. Minute, 4:3 für die Löwen.
Also wenn ich das so sehe, du hast auch Gänsehaut, oder? Also
ich auch. Ja, natürlich, das ist... für sowas arbeitest du ein Stück weit dahin und dass du sowas auch erleben darfst. Und das ist das, was uns natürlich privilegiert in dem Job, dass du sowas erleben darfst und auch die Fans, die sowas live erleben, ob jetzt halt im Stadion oder so wie jetzt am Radio. Also Radio ist auch furchtbar emotional und das finde ich klasse. Also wie gesagt, deswegen ist Fußball so was richtig Geiles. Das treibt dich auch an wieder, solche Spiele, dass du einfach unter der Woche, was nicht immer schön ist zu trainieren, dass du trotzdem die Woche alles gibst dafür, dass du am Wochenende immer wieder solche Spiele und solche Momente wieder abrufen kannst.
So, ich würde sagen, liebe Löwenfreunde, das war die erste Halbzeit mit Michael Kölner. und gleichzeitig auch die erste Folge unseres neuen offiziellen Löwen-Podcasts. Wenn ihr Wünsche habt, wenn ihr Anregungen habt für Interviewpartner, schickt uns doch einfach eine E-Mail, am besten auf podcast@tsv1860.de. Und wo wir uns natürlich besonders drüber freuen, sind Feedback, Likes, wenn ihr uns abonniert, wenn ihr einfach uns weiterempfehlt, einfach darüber sprechen, dass es jetzt einen offiziellen Löwen-Podcast gibt. Und ich freue mich besonders natürlich auch auf die zweite Halbzeit mit Michael Kölner. Vergelt's Gott, dass ihr uns zugehört habt.
Ja! Jetzt ist das Spiel vorbei! Jetzt ist das Spiel vorbei! Und jetzt ist Schluss! Jetzt ist Schluss!